Der Predigtext steht im Johannesevangelium. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne in den ersten Gottesdiensten hier die ersten Kapitel vom Johannesevangelium durchgehen. Und wir wollen uns jetzt Stück für Stück so die ersten Jünger mal anschauen. Johannes Kapitel 1. Und ich lese uns mal noch das kleine Stück, was wir das letzte Mal auch schon hatten, und dann zwei Verse nur, die wir uns heute anschauen wollen. Also Johannes Kapitel 1, ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum auf und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und die ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Es gibt ja so verschiedene Typen, denkt man manchmal. Die einen, die können irgendwie glauben, denen fällt das leicht, die haben so eine Art, so einen Sinn dafür, die glauben irgendwie. Und es gibt Leute, die sind da areligiös, die können nicht glauben, die sagen: Schön für euch, aber wir sind unabhängig, wir brauchen das nicht. Vielleicht gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt: Das ist schon echt interessant, es packt mich, es spricht mich an, das, was die Bibel sagt, aber ich will nicht so richtig das annehmen, weil das würde für mein Leben bedeuten, dass ich doch einiges ändern müsste. Und das ist mir zu viel. Das will ich nicht. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist: Wer waren denn die Leute, die Jesus zuerst nachgefolgt sind? Was waren das für Leute, die Jesus irgendwie begegneten, ihn gehört haben und ihm nachgefolgt sind? So viel ist schon mal klar, es waren nicht die super Frommen der damaligen Zeit oder die besonders theologisch Gebildeten. Es waren nicht Leute aus der spirituellen Elite, so die geistliche Führungsschicht, die waren es eben nicht, sondern es waren ganz einfache Leute aus dem Volk. John MacArthur, der hat es so benannt, das waren also außergewöhnlich gewöhnliche Leute. Später sind Jesus viele Leute nachgefolgt aus allen Schichten. Super Reiche, super Fromme, super Intelligente, super nicht so Intelligente. Also alle irgendwie sind Jesus nachgefolgt. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wer waren denn jetzt die Ersten? Das waren so ganz normale Leute. Wir können auch andersrum fragen: Welche Leute hat sich Jesus ausgesucht? Mit welchen Leuten wollte er die Welt verändern? Und ich weiß nicht, kennt ihr Filme, wo es quasi, es ist ein riesiges Problem, was auch immer, das Land oder die Welt ist am Untergehen. Jetzt kommt da irgend so ein Typ, so ein Underdog, der muss es jetzt reißen und der muss sich erstmal ein Team sammeln. Das ist eigentlich immer der coolste Film, so am Anfang der, was weiß ich, Trilogie, der Film, wo sich das Team sammelt. Und dann kommen die Leute so zusammen und merkt, das ist ein Chaotenverein, ja. Es ist irgendein Besserwisser, irgendeiner, der ist total schüchtern, der will eigentlich gar nicht. Es ist ein Skeptiker, der von Anfang an sagt, das wird sowieso nichts. Es gibt einen, der ist immer wieder der Platzhirsch, immer vorne an, immer so eine Chaotentruppe und alle wissen. Und der Film zeigt dann, wie die Gruppe zusammengeschweißt wird und dann zum Team wächst. Und es ist so wichtig, dass das sozusagen ganz verschiedene Leute sind und es sind halt ganz normale Leute. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen. Welche Leute suchte sich Jesus aus? Und das war halt auch so eine, könnte man sagen, so eine Chaotentruppe. Die verschiedensten Leute. Es waren also einfache Handwerker, einfache Fischer. Das waren Skeptiker. Wir hören das beim nächsten Mal. Ja, einer, der hat gleich gesagt, alles, was aus Nazareth kommt, kannst du eh vergessen. Das waren Leute, die total schüchtern waren. Das waren Leute, die immer im Vordergrund stehen wollten. Es war sogar so ein Radikalisierter dabei, ja, so einer von der Pegida oder so. Das waren damals halt, die hießen anders, ja. Kam auch noch mit dazu, also es war eine wilde Truppe. Ja, auch sogar einer hier von den Behörden war dabei. So eine ganz Truppe von unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Charaktere, keine homogene Gemeinschaft. Letztlich Leute wie du und ich. So verschiedenste Leute aus den verschiedensten Hintergründen. Jeder hatte so seine Begabungen, jeder hatte so seine Schwächen. Jeder hatte letztlich so seine kleine Welt, in der er gelebt hat. Und Jesus hat gesagt, und mit euch will ich die ganze Welt verändern. Und heute wollen wir uns davon nur zwei anschauen, nämlich Andreas und sein Bruder Simon, der dann eben Petrus genannt wurde. Und dies waren ja zwei Brüder, okay, die hatten also erstmal gewisse Gemeinsamkeiten. Das waren zwei Fischer, die hatten also einen Fischereibetrieb. Die hatten Familie, die mussten ihre Familien ernähren, die waren selbstständig. Das hieß für die eben, ne, immer ran. Fischer haben meistens nachts gearbeitet, also Nachtschichten. Vom Petrus hören wir dann, seine Schwiegermutter war krank. Also die hatten alle möglichen Probleme und die lebten in einem besetzten Land. Ja, also die Römer waren die Besatzer, die hatten überall ihre Soldaten bis dort in die Provinz nach Galiläa. Und jeder bekam das zu spüren, dass man eben unter Besatzung lebte. Ja, also die Abgaben waren hoch. Du musstest dich an gewisse Regeln halten. Wer zu sehr sich mit irgendwelchen Männern getroffen hat und so, kam gleich in schlechtes Licht und so weiter, musste damit rechnen, dass vielleicht die Soldaten, die Polizei mal vorbeikommt und so weiter. Es war also, ich habe mich, als ich das vorbereitet habe, so ein bisschen erinnert an die Corona-Zeit. Ne? Weil wir können das ja schwer nachvollziehen, das ist unter Besatzung. Aber was ist, wenn es ganz, ganz viele Regeln gibt und weh, du hältst dich nicht dran? Ne? Bei uns in Osnabrück, da war dann um 9 Zapfenstreich abends, ne, mussten alle zu Hause sein, jetzt war ich noch auf der Straße unterwegs. Wie ist das so? Also dieses Gefühl so, ja, man lebt unter Besatzung, man hat das harte Leben zu tragen, so, das hat die verbunden, die hatten diesen Betrieb zusammen. Und die sehnten sich wie viele andere nach Freiheit. Ja, dass wir hart arbeiten müssen, dass das Leben hart ist und so weiter und so fort, Nachtschicht, das ist ja alles klar, aber was wir wollen ist Freiheit. Und darum haben sie sich nach einem besonderen Befreier gesehnt, der im Alten Testament schon verheißen worden war, nach diesem Messias, nach diesem kommenden König, der von Gott kommen sollte. Das war ihre Sehnsucht. Der Andreas hatte so eine Sehnsucht danach, dass er sogar schon zu den Jüngern des Johannes des Täufers gehörte. So eine Bewegung, die quasi irgend so einen tollen Prediger hatten, so einen Propheten. Und die haben gehört, jetzt kommt er bald. Die waren so richtig in Vorfreude, in absoluter Spannung. Jetzt kommt bald dieser Messias, der Befreier. Wir werden endlich befreit werden von diesen ganzen Beschränkungen, von diesem Regime. So, ich denke, das hat Andreas und Petrus verbunden. Da können wir sie so ungefähr einordnen, aber ansonsten waren die total verschieden. Es waren zwei unterschiedliche Charaktere und es ist so schön, das zu sehen, wie die beide jetzt mit Jesus begegneten. Wir schauen uns zuerst Andreas an. Und ich habe diesen Punkt zu Andreas benannt. Jeder kann mit seinen Gaben Jesus dienen. Also Andreas war der Erste, der Jesus nachgefolgt ist. Der wird in der Kirchengeschichte Protokletos genannt, also der erste Nachfolger. Das ist schon spannend. Die größte Religion der Welt ist das Christentum. Millionen und Milliarden kennen Jesus und folgen Jesus nach. Und das war der Erste. Andreas war der Erste. Das ist schon mal eine Nummer, ne? Er war der Erste, der ihn nachfolgte, der Erste, der ihn glaubte. Er war empfänglich für geistliche Dinge, er hatte die geistliche Not seiner Zeit erkannt, deshalb gehörte er zu Johannes dem Täufer und seiner Truppe. Und er hat es gehört von Johannes, wir haben das letzte Mal gesehen, und er ist direkt Jesus nachgefolgt. Wollte wissen, wer ist das, ja? Wollte mit ihm reden, wollte was von ihm hören. Und die nächste Reaktion war dann, dass er seinen Bruder dazu holt, der anscheinend nicht mit zu diesem Kreis da gehörte. Und er geht zu seinem Bruder Simon und sagt, wir haben den Messias gefunden. Krass, ne? Alle warten, dass jetzt der kommt, nach Jahrhunderten des Wartens und der Besetzungszeit. Jetzt kommt er und sagt, jetzt ist er da. Ne? Wir Christen warten ja, dass Christus wiederkommt. Aber so richtig warten tun wir auch nicht, sondern wir leben einfach unser Leben. Ja, irgendwann kommt er wieder so. Ne? Stell dir vor, jetzt kommt er. Also, jetzt ist er da. So. Wie muss diese Begegnung, dieser Abend, den er mit Jesus verbracht hat, auf Andreas gewirkt haben. Und es ist ja so, Jesus war ja da noch nicht so der große Prediger, der bekannte Rabbi, der den Oberen da sogar die Stirn bot und so weiter, sondern Jesus war der Handwerker, der Zimmermann aus dem Nachbarort. Das war so einer von den ganzen gewöhnlichen Leuten aus der Provinz, nichts Besonderes. Wenn ich an Jesus denke, dann denke ich immer so, oh, das war halt der Lehrer, der Rabbi, der Wundertat, so, ne? An dem man sich, dem man gerne zuhörte, an dem man sich vielleicht gar nicht so richtig herangetraut hat. Den kann ich doch nicht ansprechen, so, ne? Wie wenn du einen guten Prediger, so einen bekannteren Predigter irgendwo hörst ihn gerne, aber nur wenige gehen vor und reden nach der Predigt nochmal mit ihm, so, sprechen den nochmal an, so mit meinen Belanglosigkeiten oder so, ne? Traut man sich doch gar nicht irgendwie ran. Aber Jesus war ja einer von ihnen und gleichzeitig der Sohn Gottes. Er sprach Worte, die die Herzen berührten. Er war demütig und voller Liebe und zugleich voller Wahrheit und Autorität. Er muss eine unheimliche Wirkung gehabt haben auf die Leute, die ihm begegneten. Die Menschen, die ihn hörten, die waren begeistert. Und er rief Menschen in die Nachfolge. Er hatte eine gewinnende Persönlichkeit und die sind ja ihm dann direkt gefolgt. Andreas, wie gesagt, der Erste. Und dann hat er, wie gesagt, seinen Bruder geholt. Sein Bruder kommt mit. Und jetzt hätte man vielleicht gedacht, wir kennen ja alle Petrus, Simon Petrus ist für uns alle, ja, der Jünger, den alle kennen. Ne? Aber wenn man jetzt einfach so liest, würde man denken, Andreas hat weiterhin eine besondere Rolle. Er war der Allererste. Und Simon läuft so mit. Aber ab dem Moment, wo Simon auf die Bühne tritt, verschwindet Andreas in der zweiten Reihe. Der verschwindet im Schatten seines Bruders. Es wird ja hier sogar gesagt, ne? Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Und später wird dann einfach nur Simon genannt. Also Andreas, wer war das nochmal? Ach, der Bruder von Simon Petrus. Bei Simon Petrus muss nie gesagt werden, dass das der Bruder von Andreas ist, weil das ist Petrus. Aber Andreas, ja, der kleine Bruder oder vielleicht war es auch der Große, weiß keiner, ist nicht so wichtig. Das war Andreas, ja, nicht so wichtig. Wie geht es uns in so einem Fall? Die einen sagen vielleicht, ich stehe eh nicht gerne vorn, ich bin eh nicht gern so die erste Geige. Mir ist es ganz angenehm, wenn ich so in der zweiten, dritten, vierten, letzten Reihe sitzen kann im Gottesdienst. Ja? Andere würden sich vielleicht aufregen. Keiner würdigt mich, ich war der Erste, ich habe die Sache ja angefangen, was ist hier los? Keiner, also das kann ja nicht wahr sein und so weiter. Es ist interessant, Dirigenten haben ein Problem, im Orchester habe ich mir sagen lassen, es ist gar nicht so einfach, eine gute zweite Geige zu finden. Also es können viele gut Geige spielen, die spielen auch gerne die erste Geige, die geben gerne den Ton an, aber du brauchst eben auch einen zweiten Geiger, der diese Position gut ausfüllt, der irgendwie sich da unterordnet, aber seine Rolle ausfüllen kann. Es ist gar nicht so einfach, diese Person zu finden. Erste Geige leicht, zweite Geige nicht. Und wir könnten vielleicht sagen, Andreas war so eine gute zweite Geige. Ja? Und da braucht es auch den richtigen. Also er erlangte nie größere Bekanntheit. Er gehörte zwar zu den 12 Aposteln, aber eben nicht zu den 3, zu dem internen Kreis. Also der hat verschiedene Dinge gar nicht miterlebt. Jesus auf dem Berg der Verklärung war nicht dabei. Jesus erweckt die Tochter eines Beamten dort wieder zum Leben, die gestorben war, war er auch nicht dabei. Eine ganz viele Sachen, die hat er gar nicht miterlebt. Von Andreas sind keine großen Reden bekannt, er hat keine Predigten gehalten anscheinend, er hat auch keine Wunder getan. Ja? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wo kommt denn Andreas in der Bibel vor? Ich weiß nicht, wie gut bibelfest ihr seid. Auch darum habe ich heute die beiden Stellen lesen lassen. Ne, habt ihr euch vielleicht gewundert, was ist das für eine komische Lesung? Ja, da erscheint Andreas. Also Andreas lässt sich irgendwie nicht direkt zuordnen zu jemandem, der jetzt beleidigt ist, dass er nicht vorne stehen kann oder dass er jetzt ganz im Hintergrund ist. Andreas hat besondere Begabungen und die sind ganz wichtig. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Er hatte keine Führungsqualitäten, so wie sein Bruder, wie gesagt. Es sind jetzt keine Predigten von ihm bekannt. Er musste nicht im Mittelpunkt stehen, aber er hatte ein selbstloses Herz. Das war ihm kein Problem, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Und seine Gabe lag darin, dass er andere Menschen zu Jesus führte. Das konnte er. Er hat angefangen mit seinem Bruder. Das Erste, was er gemacht hat, ich führe meinen Bruder zu Christus. Also ihm ging es irgendwie um andere, er war selbstlos. Er war vielleicht nur durchschnittlich begabt, aber er hatte ein großes Herz für Menschen. Und es ist interessant, dass vielleicht deshalb dieser Andreas doch ziemlich beliebt war. Er wurde zum Schutzheiligen von großen Ländern wie Russland, Griechenland und Schottland. Schottland nicht so groß, aber der Schutzheilige des Landes, Andreas. Also diese Art des Andreas, die hat viele begeistert. Ja? Einer, der Menschen zu Jesus führt. Andreas war es eben, der den Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen zu Jesus geführt hat. Ne? Ich meine, ein bisschen wahnwitzig schon. So 5000 Männer plus Frauen und Kinder sollen satt gemacht werden. Jesus fragt Philippus und sie sagen, das ist ja alles, geht doch alles sowieso nicht. Aber immerhin hat Andreas gesagt, gut, immerhin hier haben wir einen Jungen, 5 Brote, 2 Fische, den nehme ich jetzt mal mit. Also der hat auch bestimmt noch nicht dran geglaubt, dass es jetzt gleich eine Brotvermehrung gibt, aber was hat er gemacht? Andreas war es eben auch, der dann später diese Griechen zu Jesus geführt hat. Ich meine, Jesus ist der Heiland der Juden, ja, der Messias aus dem Alten Testament. Und jetzt kommen da irgendwelche Heiden, irgendwelche Ausländer. Und der Philippus ist sich total unsicher gewesen, was mache ich jetzt mit denen? Kann ich die einfach zu Jesus führen? Ich gehe erstmal zu Andreas. Und der Andreas war ihm, der gesagt hat, ja, natürlich. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Also natürlich müssen die zu Jesus und er führt sie zu Jesus. Also da fällt Andreas auf. Warum war Andreas so? Ich denke, er hatte Zuversicht in Jesus. Er traute Jesus alles zu. Ja, mit diesen 5 Broten und so. Irgendwie hat er schon geglaubt, naja, irgendwas kann er vielleicht damit anfangen. Ja? Und ich denke, das andere ist, das hängt natürlich damit zusammen, er kannte Jesus. Und je besser du Jesus kennst, je enger deine Beziehung zu ihm ist, desto größer die Freude von dir selbst an Jesus ist, desto mehr wirst du automatisch anderen davon erzählen wollen. Das ist automatisch so. Also sein Herz war von Christus angezogen und darum zog er andere zu Christus. Also die letzten Wochen, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn wir hier nächstes Jahr herziehen wollen, dann müssen wir irgendwie eine Wohnung finden und dann gibt es hier oben so ein Häuschen, was jetzt wohl verkauft wird. Und dann war die Möglichkeit, das Haus könnte man vielleicht bekommen. Das ist günstig und die Lage ist super und alles. Und der Besitzer wollte mir das verkaufen. Im Speckgürtel von Dresden, ein schönes Haus und so weiter und so fort. Und ich bin Handwerker und die Lage ist cool. Und da habe ich sofort 1000 Ideen gehabt, was kann ich alles mit dem Haus machen. Meine Gedanken waren erfüllt mit Möglichkeiten mit diesem Häuschen und so weiter. Ne? Im Garten, da gibt es einen schönen Bungalow, da könnte ich mein Büro reinmachen, meine Frau ist Töpferin, die könnte in diesen Schuppen und blablabla. So. Und ich sage euch, ständig habe ich mit Leuten über dieses Haus geredet. Es war immer irgendwie Thema, habe ich mir gar nicht groß Mühe geben müssen, weil es mein Herz erfüllt hat. Ja? Sachen, die euch erfüllen, da redet ihr automatisch mit Leuten drüber, so ist das eben. Ich habe das Haus nicht bekommen, ich bin froh. Also alles gut. Aber das passiert so, ne? Oder ihr kennt das. Also bei Jesus, was können wir von Andreas lernen? Da kommt es nicht darauf an, dass du so eine super Ausbildung vorzuweisen hast, wie Lukas vielleicht, dass du so ein extrem Intellektueller bist wie Paulus, dass du so eine energische Persönlichkeit und vielleicht eine Sprachbegabung hast wie Petrus. Ich fand gut, was ein Theologe über diesen Andreas geschrieben hat. Das Herz des schlichten Jüngers Andreas fordert uns nicht nur heraus, sondern heiligt das normale, durchschnittliche Leben an jedem Tag. Die größten Freuden lassen sich nicht in den außergewöhnlichen Ereignissen des Dienstes finden, sondern auf den gewöhnlichen Wegen des täglichen Zeugnisses, indem wir Menschen zu Christus führen. Das ganz normale Leben. Andreas heiligt das ganz normale Leben. Die meisten Menschen in der Welt, die kommen zu Jesus nicht durch irgendeinen super Evangelisten, durch irgendwelche total tollen Veranstaltungen oder so. Die meisten Menschen kommen zu Jesus durch persönliche Beziehungen. Das ist die Missionsmethode Nummer 1 weltweit. Andreas holt seinen Bruder. Ja? Seine, die holen ihre Freunde dann. Das werden wir dann sehen. Der nächste holt seinen Kumpel und so. Also das ist die Methode, die Gott am meisten gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen. Also Gott hat dich in seine Familie, hat dich in deine Familie und in deine Nachbarschaft und in deinen Arbeitsplatz und in deinen Freundeskreis gestellt. Und allen Leuten, denen du dort begegnest, begegnest du nicht einfach so per Zufall. So ist halt bei mir so, ja? Zufälligerweise. Sondern das ist der Hauptweg Gottes, wo er Zeugnis geben will, wo er Menschen zu sich ziehen will. Es gibt viele andere Dinge, die unsere Beziehung zu unseren Leuten um uns herum prägen, aber ein Element ist eben, dass Gott uns dort als Zeugen gebrauchen will. Und wie mache ich das? Wie mache ich das? Den einen Schritt habe ich euch schon gesagt, je mehr du selbst mit Christus gefüllt bist, je enger du in der Beziehung mit Christus lebst, desto automatischer wird das auch die anderen Beziehungen um dich herum prägen. Weil wir immer so Probleme haben, wie kann ich jetzt jemand ansprechen oder so, und den habe ich schon dreimal gesagt. Ja. Und jetzt möchte ich euch noch einen konkreten weiteren Tipp geben, was ihr machen könnt. Macht euch mal eine Liste mit 3, 4 Namen aus eurem Umfeld und über die Leute auf dieser Liste betet ihr. Und zwar regelmäßig. Und zwar konkret. Was ist sein Problem? Wie ist sein Leben? Wofür kann ich konkret? Macht euch eine Liste und fangt konkret an, für diese Person, die Gott euch vielleicht aufs Herz gelegt hat, regelmäßig zu beten. Und dann schaut mal, was Gott dann damit macht und welche Möglichkeiten er euch vielleicht schenkt. Also an Andreas sehen wir, dass jeder mit seinen Gaben, mit seiner Art und Weise Jesus dienen kann und wie überzeugend eine Herzenshaltung sein kann. Die ganz normale, schlichte Herzenshaltung, wie überzeugend das sein kann. Ein Mann, der mit Demut einfach Jesus nachfolgte, welchen großen Einfluss er hatte. Und mit Demut hat, das ist jetzt nicht so das Schlagwort oder Schlüsselwort, was uns dann einfällt, wenn wir über Simon Petrus nachdenken. Bei ihm sah es alles ein bisschen anders aus und ihn wollen wir uns jetzt noch als zweiten anschauen. Der war eben so anders als sein Bruder. Also unser zweiter Punkt heute, Petrus. Und ich habe den überschrieben, Jesus kann jeden Charakter positiv verändern. Also hier steht in Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Und Jesus aber sah ihn und sprach, das ist schon krass, ne? Begegnet das erste Mal Jesus, ne? Und er sofort, du bist Simon. Ne? Also quasi, ich weiß genau, wer du bist. Kenne dich. Und dann aber ein absolutes Lob oder eine Erhöhung, also als eine Berufung, ja, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Stein, ne? Oder eben dann griechisch Petrus. Jesus hat von Anfang an gesagt, okay, ich kenne dich, ich weiß genau, was du für ein Typ bist und ich möchte dich zu einem zuverlässigen, treuen Nachfolger machen, ja, zu einem felsenfesten Typ. Dieser Name, den Jesus Petrus gegeben hat, das war sozusagen Programm. Das Programm jetzt, was er, dieses Ausbildungsprogramm. Ja. Und Petrus hat es nicht ganz gecheckt, der ist halt erstmal noch seinem alten Beruf nachgegangen, der ist weiter fischen gegangen. Und trotzdem, als er dann Jesus nachfolgte, dann wurde er sofort einer der führenden Jünger. Er war sehr dominant. Ja, ihr kennt nicht alle, also alle Welt kennt Petrus, ja, und keiner kennt Andreas. Warum? Petrus stellte die meisten Fragen. Er war sehr wissbegierig. Petrus ergriff, wenn es darauf ankam, die Initiative. Petrus war eben so ein Stück weit ein Großmaul, ja. Er konnte aber trotzdem vor Leuten stehen, er konnte reden, er konnte auch Menschen erreichen. Wir sehen das in den Evangelien. Keiner war mutiger als Petrus. Keiner wurde so sehr gelobt wie Petrus. Und keiner wurde so oft ermahnt wie Petrus. Also er war sehr ungestüm, unüberlegt, unzuverlässig. Und keiner seiner Jünger verleugnete Jesus so stark wie Petrus. Also es ist krass, dieser Kontrast. Jesus lobte und segnete niemand so sehr wie Petrus. Und dennoch musste er genau diesen Petrus einmal Satan nennen. Ja, weiche von mir, Satan. Also wenn wir schauen, was war Petrus denn für ein Typ, dann können wir das mit dem Wort Wackelkandidat zusammenfassen. Oder Unbeständigkeit. Ja? Und was hat Jesus gemacht? Oder was hat Petrus erlebt mit Jesus, dass er von diesem Wackelkandidaten zu einem Märtyrer wurde? Dass er von diesem Simon wirklich zu diesem Petrus, zu diesem Fels wurde? Also, anfänglich ist er erst noch weiter fischen gegangen, hat es noch nicht so richtig kapiert, was jetzt abgeht. Und dann hatten sie mal wieder so eine Nacht, wo sie nichts gefangen haben. Man musste also nachts fischen gehen, weil die Fische dann mehr oben waren. Tagsüber war es denen dann zu heiß wohl. Also nachts fischen gehen. Ganze Nachtschicht gemacht, nichts gefangen. Da bist du als Unternehmer, als kleiner Unternehmer, da stehst du da. So, wovon lebe ich jetzt heute? Wie will ich meine Familie ernähren? Also das ist kein schönes Erlebnis. Und dann kommen sie an Land. Jesus steht da schon mit einer Traube von Menschen. Und Jesus sagt so, kann ich gerade noch mal an dein Schiff steigen? Und weil er dann besser predigen konnte, die Leute konnten ihn nicht so bedrängen, er hat noch ein paar Sachen gelehrt. Und am Ende sagt Jesus so, und jetzt fahrt ihr nochmal raus und werft die Netze nochmal aus. Und Jesus war Zimmermann, Petrus war Fischer, Petrus hätte sich jetzt sagen können, okay, der Junge hat keine Ahnung vom Fischen. Und wir waren sowieso die ganze Nacht draußen, das wird nichts. Aber Petrus sagt immerhin, okay, wenn du das sagst, machen wir. Und die werfen die Netze aus und sie fangen so viele Fische, dass sie das andere Boot noch herzurufen müssen, um die Fische in die Boote reinpacken. Die Boote gehen fast unter, also ein gigantischer Fang. Das war quasi 14 Tage, hatten die jetzt ausgesorgt. Ich war selbst noch auf den Kapverdischen Inseln und habe so einen Fang mitgemacht mit so kleinen Fischerbooten. Und wenn man so eine Masse an Fischen fängt, dann werden die getrocknet am Land, dann hat man so Stockfisch. Und danach haben die Fischer dort an der Insel, wo ich war, haben dann 14 Tage lang blau gemacht. Das reicht da. Die lagen wirklich am Strand und haben dann das Leben genossen. So. Also Petrus hätte jetzt sagen können, das ist die neue Geschäftsidee. Ja? Du predigst von meinem Boot aus, wir machen Mission und dann machen wir noch das Geschäft hinten raus und dann läuft der Rubel. Ja? Aber was macht er? In dieser Situation fällt er auf die Knie vor Jesus und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also Petrus hat in diesem Moment erkannt, dieser Jesus ist halt nicht nur irgend so ein Rabbi, so ein Lehrer oder so ein Zimmermann aus dem Nachbarort. Dieser Jesus, der kommt von Gott, denn der kann der Schöpfung gebieten. Wer kann der Schöpfung gebieten? Das kann ja nur Gott sein. Also er hat eine Gottesfurcht hat ihn überfallen. Er ging auf die Knie und sagte, ich kann in meiner Sündigkeit ja gar nicht hier bestehen vor diesem Jesus. Wir passen gar nicht zusammen, das geht nicht. Und er hat gesagt, geh weg von mir. Eigentlich eine richtige Reaktion. Und Jesus sagt aber, pass mal auf, und jetzt nehme ich dich in meinen Dienst. Ja, jetzt bist du innerlich an der richtigen Stelle, dass du gemerkt hast, wo du eigentlich stehst, wie sündig du bist, wie du das eigentlich gar nicht machen kannst. Jetzt nehme ich dich in meinen Dienst. Er sagt, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Er macht ihm das deutlich, es liegt gar nicht an dir, Petrus, sondern an mir. Ja, du bist abhängig von mir. Komm in meinen Dienst. Und dann geht Petrus mit Jesus und Jesus tut diese ganzen Wunder und hält die großen Reden. Die erleben eine ganze Menge toller Sachen. Jesus zeigt sozusagen einen Machterweis nach den anderen. Er lehrt seinen Jüngern damit Lektionen über sich. Ne? Da kommt der Sturm, wo er dann den Sturm befiehlt. Dann kommt der Gerasener, so ein Mann, der von bösen Geistern besessen war, den Jesus reinigte. Dann kommt eine blutflüssige Frau, die nur sein Gewand berührt und dadurch gesund wird. Und dann zu guter Letzt kommt noch der Jairus, dessen Tochter krank war, aber in dem Moment, als er Jesus fragt, ist sie schon gestorben. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht und geht hin und erweckt diese Tochter zum Leben. Also all solche Sachen erlebt Petrus mit Jesus. Speisung der 5000 noch und all diese Sachen. Also der wusste, Jesus ist der Messias. Und dann fragt Jesus tatsächlich mal an einem Moment seine Jünger, wer sagt ihr aber, dass ich sei? So, was gab alle Legenden, der war schon in aller Munde. Johannes den Täufer, der war quasi der Star-Prediger, den alle jetzt schon wieder vergessen haben. Jetzt ist der neue Stern am Himmel ist da. Und jetzt fragt er mal, was sagt denn ihr, wer ich sei? Und natürlich Petrus stellt sich hin und sagt, du bist der Christus Gottes. Also du bist dieser verheißene Messias, du kommst von Gott. Und Jesus sagt, richtig. Und jetzt erkläre ich euch mal, was das eigentlich bedeutet. Denn es ist eine Frage, wenn du sagst, du bist der Messias, was stellst du dir aber darunter vor? Ja? Welche Idee hast du denn davon? Und Jesus sagt, okay, jetzt klär ich euch mal auf, was das heißt. Und dann sagt er, ich werde viel leiden, ich werde verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und ich werde getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ich glaube, dieses am dritten Tag auferstehen, das haben die gar nicht mehr gehört. Also, du bist der Messias, der Erlöser, der Befreier, der König und jetzt höre ich hier von Leiden und verworfen werden und Verkreuzigung, also Schlimmste vom Schlimmen. Und Petrus sagt, nein. Das widerfahre dir nur nicht. Das widerfahre dir nur nicht. Und in dem Moment dreht sich Jesus um zu ihm und sage, weiche von mir, Satan. Also das ist so, das hat dir der Satan eingeflüstert. Ja. Was Petrus eigentlich damit sagte, war Folgendes. Ich habe es nicht nötig, dass du tatsächlich dieses Leiden für mich auf dich nimmst. Ja. Warum musste denn Jesus leiden? Weil er eben an diesem Kreuz für unsere Schuld sterben musste, weil er diesen Fluch Gottes oder diesen Fluch der Sünde, dieses gerechte Gericht Gottes über unsere Sünde tragen musste. Deshalb ist doch Christus ans Kreuz gegangen. Und wenn Petrus sagt, das bloß nicht, dann sagt er, das ist nicht nötig. Ich brauche das nicht. Ja? Wir schaffen das auch so. Und weil sie das nicht verstanden, haben sie auch Nachfolge nicht verstanden. Danach sagt Jesus direkt, und wisst ihr, ich gehe ans Kreuz und wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Also er macht sich täglich bereit, auch zu sterben. Und verleugne sich selbst und dann folgt er mir nach. Also wie will man Nachfolge verstehen, wie will man Glauben an Jesus verstehen, wenn man nicht versteht, warum Jesus ans Kreuz gehen musste? Und Petrus hat es halt auch nicht begriffen, was das wirklich heißt. Aber es geht ja noch weiter. Irgendwann ging Jesus mit dem engen Dreierkreis, Petrus, Johannes und Jakobus, das war so der enge Kreis, auf einen Berg. Und dort oben erschien er auf einmal in seiner Herrlichkeit. Er wurde verklärt. Er zeigte seinen Jüngern, schaut mal, da komme ich eigentlich her. Ich komme von Gott. Das ist meine Herrlichkeit. Und er sagte ihnen, dort gehe ich auch wieder hin. Und Petrus steht dann dort und die bei ihm waren, die waren voller Schlaf, also die haben das gar nicht richtig mitbekommen, das war zu viel für sie. Und dann, als sie aufwachten und sahen, wie verklärt er war, dann erkennt Petrus, wow, das ist der Moment. Hier ist ein Stück Himmel auf Erden. Und was er dann sagt, das ist ja dieser sprichwörtliche Satz, ja, lasst uns drei Hütten bauen, ne, Mose eine, Elia eine, für dich eine. Und dann, was meint er eigentlich damit so? Lasst uns diesen Moment festhalten. Dass dieses Stück Himmel jetzt hier endlich, das wollen wir festhalten. Und dann lesen wir, da steht im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 33, und es begab sich, als sie von ihnen schieden, also ja, Mose, Elia, die gehen wieder weg, da sprach Petrus zu Jesus, hier ist es gut für uns sein, lass uns drei Hütten bauen, die eine Mose, die andere für Elia und eine für dich. Er wusste aber nicht, was er redete. Also er verstand die Bedeutung seiner eigenen Worte anscheinend gar nicht richtig. So wie er eben auch nicht verstand, dass Jesus eben noch nach Jerusalem gehen musste. Und hier steht tatsächlich das Wort, er musste aber seinen Ausgang in Jerusalem nehmen. Da steht das Wort Exodus. Also Jesus hat ihm gesagt, ich muss ans Kreuz gehen. Also ich muss durch diesen Exodus gehen. Und hier sehen wir wieder, Petrus hat das nicht verstanden. Er wollte den Himmel festhalten, aber nicht das Leid. Er hat nicht verstanden, dass es nur durch das Leid zu diesem Himmel, zu dieser Herrlichkeit geht. Lass uns das jetzt hier festhalten. Und Gott sagt dann Folgendes aus einer Wolke, Gott selbst gegenwärtig spricht, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist total wichtig für uns. Denn wir haben die Tendenz, dass wir gerne unseren Glauben aufbauen auf irgendwelchen besonderen Erlebnissen. Ich muss es spüren, ich habe dieses Erlebnis gehabt. Das macht mich fest im Glauben. Und wenn ich eine Zeit lang kein besonderes Glaubenserlebnis mehr gehabt habe, dann muss ich wieder eins suchen. Ich brauche diese Erlebnisse. Darauf kann ich meinen Glauben bauen. Und Gott kommt und sagt, nein, auf ihn sollt ihr hören. Ihr sollt das Wort Gottes hören. Darauf baut euer Glauben auf. Ja? Das ernährt euch. Petrus hat das später erkannt. Der schreibt dann im 2. Petrusbrief, wir waren Augenzeugen. Wir haben es gesehen. Er spricht im 2. Petrusbrief direkt von dieser Verklärung, wo er dabei war. Wir haben gesehen, dass er wirklich dieser herrliche Sohn Gottes ist. Aber dann schreibt er weiter darüber hinaus, also was noch besser ist, was noch darüber hinausgeht, haben wir die Botschaft der Propheten, also das Wort Gottes, die Bibel, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensternes es in euren Herzen hell werden lässt. Also irgendwann kommt der Morgenstern, irgendwann kommt Christus wieder. Bis dahin haltet euch fest an die Botschaft. Das ist der Weg. Gute und besondere Glaubenserfahrungen sind wunderbar. Ich wünsche euch sowas. Gott schenkt uns auch immer wieder sowas. Aber das normale Christenleben ist, hört auf ihn. Haltet euch fest an diesem Wort. Dort findet ihr Jesus. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. So, wir gehen wieder ein Stückchen weiter mit der Geschichte von Simon. Irgendwann rückt das Kreuz immer näher und Jesus warnt sie nochmal eindrücklich und dann geht er direkt auf Simon zu und sagt, Simon, Simon, Lukas 22 steht das, Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Also er spricht alle an euch. Ihr werdet alle nochmal durch die Mangel genommen, aber er spricht eben zu Simon. Das wäre so, wie ich gehe jetzt hier zum Stefan und spreche dann alle an. Und alle wissen, okay, den trifft es besonders. Ne? Sehr deutlich. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also Jesus sagt, Petrus, es wird nochmal hart auf hart kommen. Und später sagt er dann auch, ne, du wirst mich verleugnen. Aber er sagt gleich noch, aber dann werde ich dich auch wieder annehmen. Stärke deine Brüder, tritt wieder in meinen Dienst. Schon wieder schon dieser Zuspruch hier. Also wenn du fallen wirst, Simon, dann werde ich dennoch für dich eintreten und ich werde dich wieder annehmen. Ich werde sorgen, dass du nicht am Boden liegen bleibst. Und was sagt Petrus hier? Nicht nötig, Herr. Lass mal gut sein, denn ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also, lieber Herr Jesus, ich habe begriffen, dass Nachfolge bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, durchs Leiden zu gehen. Ich habe es begriffen. Und da werde ich der Größte, also der Niedrigste sein. Ich gehe mit dir bis überall hin. Ja? Es geht nach unten, ich bin dabei. Weil ich bin halt der Größte, Kleinste. So, ich brauche das nicht. Also Jesus hat gerade deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich zu erniedrigen. Und Jesus sagt, ja, bingo, habe ich verstanden, das mache ich, und zwar richtig. Und Jesus sprach zu ihm, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also nicht in einer Woche oder in ein paar Monaten, in einer schwachen Stunde, in der du dann mal irgendwann bist, wo der Teufel dich dann überwältigt. Nein, in ein paar Stunden wirst du mich dreimal verleugnen, wirst du mich verraten. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, kennen wir diesen inneren Kampf, in dem wir manchmal stehen. Wir haben so ein geistliches Hoch. Wir sagen, ja, und jetzt geht's los. Jetzt fange ich an, wieder Bibel zu lesen. Jetzt gehe ich zum Gebetskreis. Jetzt möchte ich jeden Tag drei Häuser hier in Kuatata abklappern, die Leute zum Gottesdienst. Wir nehmen uns irgendwelche Sachen vor, wenn wir so ein geistliches Hoch haben. Jetzt werden wir es packen. Und kurze Zeit später kippen wir innerlich um, fallen wieder in Sünde, geben wieder auf, sagen, das wird doch eh nichts, das schaffe ich eh nicht. Das war, naja, hat man sich mal wieder hinreißen lassen, es wird nichts. So dieser innere Kampf, ja, das ist also eigentlich, das spiegelt unser Leben wieder, unser Glaubensleben. Die Angriffe des Teufels sind da und er will uns durchschütteln, sieben wie den Weizen, er will uns von Jesus wegreißen. Aber wisst ihr was? Jesus will diese Angriffe gebrauchen, um uns im Glauben festzumachen. Also Gott lässt das nicht zu, um uns zu biesacken, um uns zu ärgern, sondern um uns letztlich zu stärken, uns näher zu sich zu ziehen. Und das sehen wir im Leben von Petrus. Das ist so genial. Und deshalb kommen wir jetzt mal zu dieser Verleugnung. Wie wurde denn der Glauben von Petrus geläutert? Also, wir lesen Lukas 22, Vers 59. Und nach einer Weile, von ungefähr einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Also, was ist da passiert? Jesus wurde gefangen genommen. Und Petrus, wie er es versprochen hat, war einer von den zwei Jüngern, die Jesus sogar dann noch gefolgt sind. Der andere war Johannes. Und Jesus wurde ja dann erstmal in den Hof vom Hohepriester gebracht. Der Hohepriester, das war sowas wie der Papst und der große Mafia-Boss in einer Person damals. Der hatte die Macht und das Geld. Und der Clan wohnte dort zusammen. Da hören wir ja immer von dem Hohepriester, aber sein Schwiegervater, das war so die alte Eminenz, das war der alte Papst. Das war so der, der eigentlich noch das Sagen hatte. Also dort war Jesus. Das war ein großer Hof, da gab es ein Feuer, da waren die Soldaten. Die Familie von Johannes hatte irgendwie Kontakte zu der hohepriesterlichen Familie, verwandtschaftlich, geschäftlich, ich weiß es nicht. Der konnte dort rein und der hat Petrus auch mit reingelassen. Also erstmal sehen wir, Petrus sagt, ja, ich gehe mit dir. Ich muss bei Jesus sein. Ich muss bei Jesus bleiben. Ich lasse ihn hier nicht alleine. Und dann mischt er sich so unter die Leute, so am Feuer. Und irgendwann sagt halt irgendeine Magd, irgendeine Sklavin, hey, du bist doch auch, gehörst auch zu dem. Nein. Wir können das nachvollziehen, oder? Ich muss doch jetzt hier Jesus beistehen. Ich muss doch jetzt hier am Ball bleiben. Ich darf mich aber nicht ertappen lassen. Wie soll ich denen dann sonst helfen oder so, ne? So, nach einer Weile kommt dann eben die Szene. Dann sagt er, ich habe doch gerade gehört, du sprichst doch wie die von dort oben. Natürlich gehörst du zu ihm. Nein, ich bin es nicht. Also, Petrus wollte bei Jesus bleiben und gleichzeitig wollte er in Sicherheit bleiben. Er wollte irgendwie bei Jesus sein, aber doch auf sichere Distanz gehen. Und so war er dann letztlich unvorstellbar weit weg von Jesus. Er wendet sich ab von ihm. Und in dem Moment, wo er sich abwendet, da passiert etwas Geniales. Wir lesen hier, und alsbald, während er noch redete und ihn beteuerte, ich kenne ihn nicht, und nein, krähte der Hahn. So, das war so das erste Signal so. Und jetzt passiert Folgendes. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Also Jesus war ja dort in Sichtweite. Und in dem Moment, wo Petrus sich sozusagen abgewandt hat von ihm, wendet sich Jesus ihm zu und schaut ihn an. Und er wird ihn nicht angeschaut haben mit dem Blick so, habe ich es doch gewusst. So. Er wird ihn mit einem Blick angeschaut haben voller Liebe. Petrus hat sich sofort an alle Worte wieder erinnert. Hier steht nämlich dann Vers 61, und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und das war dann der Moment, wo Petrus umkehrte. Das war der Moment, wo Petrus sich selbst in den Worten Jesu erkannte. Und wo er wirklich gemerkt hat, was habe ich eigentlich gerade getan. Und wisst ihr, ich hoffe, dass ihr solche Momente in eurem Leben habt oder vielleicht hattet. Momente, wo man sozusagen ertappt wird. Also sich selbst ertappt. Oder wo Gott einem die Augen öffnet für seine eigene Sünde. Dass man über sich selbst zerbricht. Dass man schockiert ist über seine eigenen Worte, über sein Handeln, über seine Gedanken. Ja, ich wollte das doch nicht mehr sagen, jetzt habe ich es wieder gemacht. Ich wollte das nicht mehr machen. Jetzt habe ich es wieder gemacht, dass man dann wirklich innerlich zusammenbricht, dass man so einen Moment hat. Wir gewöhnen uns so schnell an Sünde. Wir richten so sehr über andere. Wie können die nur das alles so schlimm machen? Und wisst ihr, meistens ist im selben Moment sündigen wir mit der genau derselben Sünde, nur eben noch mit diesem Heuchlertum dazu. Weil wir ja eigentlich gerade bemängelt haben, das kannst du doch nicht machen. Ne? So, schrei mich nicht an! So, ja. Sünde plus noch die Heuchelei. So reagieren wir. Und dass man dann innerlich merkt und zusammenbricht und sagt, was mache ich hier eigentlich? Das sind Momente, wo Jesus uns ins Herz leuchtet, dass wir uns selbst erkennen. Und vielleicht sind das bittere Momente, wo wir uns sehr, sehr schlecht fühlen. So Momente, die wir eigentlich gar nicht mögen. Wo man sich so richtig die Peinlichkeit spürt, die Scham spürt. Wir wollen solche Momente nicht. Und dann überlegen wir, in welchen Gullideckel kann ich jetzt springen, dass ich hier weg bin, weil das ist mir viel zu peinlich. Ja, vor anderen ist es jetzt auch noch offenbar geworden. Wir mögen solche Momente nicht. Wir hassen solche Momente. Ich hasse sowas. Ich mag das nicht, dass meine Sünde vielleicht noch vor anderen offenbar wird. Aber in Wahrheit sind solche Momente die Momente der Gnade in unserem Leben. Denn sie führen uns zur Umkehr. Was wir nicht brauchen, das ist irgendwie Therapie. Ne? Leute, geht mal an, du fühlst dich schlecht, du hast Schuldgefühle, müssen wir Therapie machen. Nein, wir brauchen Vergebung. Und solche Momente zeigen uns, dass wir Vergebung brauchen. Und hoffentlich auch Jesus, der uns die Schuld vergibt. Wir lesen hier, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das klingt jetzt nicht hoffnungsvoll, aber wisst ihr was? Petrus hätte spätestens an dieser Stelle ja eigentlich sagen müssen, ich muss doch jetzt ans Kreuz gehen. Die Sache ist doch gelaufen für mich. Schlimmer geht es doch nicht als das, was ich gerade gemacht habe. Das war's, hätte Petrus sagen müssen. Aber Petrus konnte rausgehen und bitterlich weinen. Er konnte Buße tun, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus ist treu, auch wenn wir untreu sind. Jesus starb den Tod, den Petrus, den du, den ich hätte sterben müssen. Wenn wir versagen, können wir wissen, Jesus versagt nie. Wir fallen ja, aber Christus hält uns fest. Und wie ging es dann weiter mit Petrus? Jesus wurde ja gekreuzigt und dann ist er auferstanden. Das haben die nicht erwartet. Da hat keiner drauf gewartet. Es gab halt nur so ein paar verrückte Frauen oder sagen wir mal fromme Frauen. Die sind dann nochmal zum Grab gegangen, weil das war in der Nacht alles ein bisschen hektisch. Den konnte man gar nicht richtig einbalsamieren. Also sind sie nochmal mit Gewürzen und so weiter nochmal nach dem Sabbat zum Grab gegangen und wollten Jesus einbalsamieren. Und dann war das Grab leer. Oh Schock, ja. Die Leiche wurde geklaut. Was ist hier los? So, ne? Und dann haben sie diesen Engel gesehen, der hat gesagt, er geht zurück, sagt es den Jüngern. Die Jünger sind direkt sitzen geblieben. Ja. Dann kamen aber die Frauen zu den Jüngern und gesagt, das Grab ist leer. Und die Jünger blieben alle sitzen. So, ja, ja. Die Frauen, die sind immer so ein bisschen spirituell, charismatisch aufgedreht, hysterisch, was auch immer. Die blieben einfach sitzen. Außer zwei. Johannes und Petrus. Petrus. Und die sind aufgestiegen. Johannes war dann ein bisschen schneller, der war jünger. Aber Petrus ging hin und wollte sich die Sache angucken. Warum eigentlich Petrus? Weil er eine Lektion gelernt hat bei seiner Verleugnung. Das, was Jesus sagt, ist wahr. Das, was Jesus sagt, das wird passieren. Kann ich mich absolut darauf verlassen. Da kann ich noch so sehr sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Jesus das sagt, dann ist es wahr. Die Lektion hat Jesus gelernt. Petrus gelernt. War unvorstellbar für ihn, dass er Jesus verleugnet hat. Er war doch für den Märtyrertod geboren. Dann ist es doch passiert. Also wenn Jesus sagt, er wird auferstehen, dann kann selbst das Unvorstellbare wahr sein. Auf alle Fälle ist er hingegangen und hat sich's angeschaut. Und dann ist ja Jesus ihm tatsächlich begegnet. Also seine Verleugnung lehrte ihn, Jesus zu vertrauen. Und da sehen wir das. Jesus hat diesen unbeständigen, wankelmütigen Petrus in seine Nachfolge gerufen und er formte ihn zu diesem Anführer, zu diesem felsenhaften Anführer, der er dann geworden ist. Also vom Wackelkandidaten zum Märtyrer, zum Zeugen. Und da sehen wir einfach folgende Botschaft: Es gibt keinen hoffnungslosen Fall für Jesus. Christus will auch dich und auch mich, ja, er will uns verändern. Er will, dass wir im Glauben beständig werden. Er will uns zu Zeugen machen, dass wir feststehen, dass wir für ihn leben und dass wir gerade in den Anfechtungen, da wo wir immer wieder hin und her geworfen werden, feststehen. Das hat er uns zugesagt, das will er mit uns machen. Also, zwei Jünger, zwei Brüder, Andreas und Simon Petrus. Und wir haben zwei Lektionen, die wir hier von den beiden für unsere Nachfolge lernen können. Vom Andreas können wir lernen, jeder kann Jesus dienen. Vielleicht gehört man nicht zu den Hochbegabten, Superintellektuellen oder was auch immer wir uns vorstellen, das so muss das sein und ich kann noch nichts. An Andreas sehen wir, wie wichtig und wertvoll dein treuer Dienst im Kleinen sein kann, wenn du eben nicht die erste Geige spielst. Da, wo du mit deiner Begabung, mit deinen Mitteln und Möglichkeiten in deinem normalen Leben Zeugnis bist, das kann Jesus gebrauchen, macht Großes draus. 5 Fische, 2 Brote, hat er 5000 Leute satt gemacht, plus Frauen und Kinder. Und bei Petrus können wir lernen, Jesus kann jeden verändern. Also ich weiß nicht, wie es euch geht in eurer Nachfolge. Bei mir ist es eben dieses Auf und Ab. Hin und her. in einem Moment, da denke ich, jetzt wird's, dann fühle ich mich wieder schlecht und unwürdig. Ich spüre meine Sünde, ich sehe meine fehlende Disziplin, meine fehlende geistliche Disziplin. Wie schwer ist es wirklich, diese Nachfolge zu leben, Bibel lesen, beten und so weiter und so fort. Und ich brauche die Hoffnung nicht verlieren, weil Jesus sagt mir, er kann jeden verändern, jeden festigen und jeden gebrauchen. Das ist die Lektion, die wir von Petrus lernen können. Amen. Lasst uns hier an dieser Stelle die Hände falten und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Geschichten, für diese Berufungen, für diese Jünger, von denen wir so viel lernen können. Wie du bist und wie du liebst und wie du verändern kannst. Und das sagst du auch uns zu. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns in deine Nachfolge rufst und dass du uns darin beständig machst. Fülle unser Herz, dass du wirklich unsere große Freude bist, dass unser Mund von dem überfließt, von dem unser Herz erfüllt ist, nämlich du selbst. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.
Amen.